Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellartz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller.
Und mein Name ist Thomas Bellartz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Ja, wir haben es ja letzte Woche schon angeteasert, dass wir uns diese Woche mit unserem noch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn befassen wollen.
Genau, eine ganze Folge nur über ihn, über Jens Spahn.
Ich glaube, es wurde auch bis jetzt in diesem Podcast über niemand anderen mehr gesprochen, als über Jens Spahn, nicht mal über die Mutti, würde ich sagen.
Ja, aber seit einigen Tagen steht ja nun die Ampelkoalition und das Ende des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn naht. Also wollen wir nochmal seine Amtszeit Revue passieren lassen und schauen, was hat er denn eigentlich so alles gemacht?
Ja, er ist ja wirklich auch sehr, sehr lange schon im gesundheitspolitischen Berlin unterwegs. Und ich habe mal überlegt, Tom, ziemlich genau die Hälfte seines Lebens und sein gesamtes politisches Leben begleitest du ihn ja auch in verschiedenen Funktionen. Kannst du dich noch erinnern, wann ihr euch das erste Mal begegnet seid oder wie das so war?
Also Kollege Müller, zuerst mal, ne? Also so nah habe ich ihn jetzt auch nicht begleitet, ja. Aber wahr ist, ich kenne Jens Spahn oder habe ihn kennengelernt 2002. Da ist er damals als wirklich junger Bundestagsabgeordneter in den Deutschen Bundestag eingezogen, Direktmandat geholt in seinem Wahlkreis in NRW und hat sich dann relativ schnell für die Gesundheitspolitik auch entschieden. Und da war ich als Korrespondent damals in Berlin in der Bundespressekonferenz und habe natürlich die Gelegenheit genutzt, Jens Spahn auch kennenzulernen, neben einigen anderen, damals zum Beispiel Daniel Bahr, auch in den Bundestag eingezogen, oder auch Annette Wittmann-Mautz, allesamt dann in der Gesundheitspolitik zunächst.
Ja, sind ja auch alle in dem Bereich noch geblieben. Bahr war Minister, Wittmann-Mautz war Staatssekretärin im BMG und ja, Spahn jetzt noch auf den letzten Metern Minister, ist ja jetzt schon so ein bisschen abgehalftert, könnte man sagen, geschäftsführend im Amt. Die viele Kompetenzen sind an die Länder übertragen worden schon. Aber steigen wir doch noch mal ganz kurz ein über ihn persönlich. Wir wollen ja heute hauptsächlich über ihn als Person reden.
Absolut.
Deswegen fangen wir mal mit dem Steckbrief an. Jens Georg Spahn, über den Georg äußert er sich auch immer, wenn es irgendwie um seinen Katholizismus und sonst irgendwie geht, warum ihm dieser Zweitname auch wichtig ist, werden wir hier ausklammern. Geboren am 16. Mai 1980 in Ottenstein, Ahaus, ja. Sternzeichen Stier, Augenfarbe braun, Haarfarbe braun.
Ja.
Ja, er ist ja auch so sozialisiert als Protestler, ne, weil er da Ahaus praktisch als Gegner der Atomgegner, die hat ihn so in die Arme der CDU getrieben, erst der Jungen Union und dann der CDU.
Ja, das ist eine von den vielen Geschichten, die Jens Spahn gerne über sich verbreitet und verbreiten lässt. Er ist ja ein Meister der Kommunikation. Geht nicht immer gut für ihn aus. Letztlich. Und das soll ja auch Thema des heutigen Tages sein.
Ja.
Aber seit wann hast du Jens Spahn eigentlich wahrgenommen? An welchem Punkt deiner Karriere?
Ein bisschen später als du, aber so ab 2007 schon ungefähr, wo er dann auch diese ganz heiße Zeit war mit Celesio, mit den ja doch mannigfaltigen Verbindungen, die es da gab. Und das zeichnet ja auch so ein bisschen den Weg weiter, dass Jens Spahn immer so ein bisschen abseits seiner nur politischen Karriere auch aufgefallen ist. Und also jeden, der das mehr interessiert, dem kann man da das Buch von dir, Tom, ans Herz legen, das Schleppnetz, da spielt Jens Spahn ja auch die eine oder andere Rolle drin.
Genau, es sind nicht mehr ganz viele davon da, aber vielen Dank für den Hinweis. Naja, aber ja, wenn wir nochmal so...
Zeit für Teil 2 eigentlich, oder könntest du jetzt eigentlich den Nachfolger schreiben?
Ja, aber den machen wir jetzt einfach mal in diesem Podcast, zumindest den Passus von Spahn. Also der Mann, du hast es schon gesagt, ist ja recht früh in die Junge Union auch eingetreten, Mitte der 90er, dann in die CDU auch und hat sich dort engagiert. Er hat Abi gemacht, dann hat er eine Lehre als Bankkaufmann. Die meisten unserer Hörerinnen und Hörer haben das irgendwann mit Sicherheit schon mal gehört. Und dann ist er aber auch recht schnell die politische, muss man sagen, kommunalpolitische Leiter nach oben geklettert. Hat sich da schnell irgendwie auch gemausert, Kreisvorsitzender der Jungen Union Borken und dann auch sogar Mitte der 2000er, also auch echt in jungen Jahren Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Borken. Das muss man sagen, das ist ja auch so eine Region, die ist einfach tief schwarz. Ja, also das ist so, das ist so ein bisschen bayerische Verhältnisse. Ist das da und da konnte der sich immer drauf verlassen und da, glaube ich, zielt er auch ganz viel Kraft historisch her Und es war so sein
Fundament, glaube ich. Aber eher so diese politische Kraft, ne? Also wenn du sagst, der war ja immer schon Machtmensch, immer schon Karrierist, dann war es halt auch schlau, sich auf die CDU zu stürzen. Da hat man ein sicheres Mandat, das hat er ja auch jedes Mal geholt. Jetzt bei der jüngsten Wahl übrigens mit einem deutlich schlechteren Ergebnis als bei den Wahlen davor.
Aber man könnte sich jetzt auch einen Jens Spahn, also wenn wir uns den so anschauen, ja, also der hätte vielleicht noch irgendwie in der FDP sein können, aber so ein paar Positionen von ihm, die Rechtskonservativen, eher nicht. Ja, und in allen anderen Parteien, also den verortest du halt einfach auch nicht bei den Grünen, bei der SPD oder sonst wo. Also das muss man einfach sagen.
Ja, das stimmt schon.
Da gehört er nicht hin, ne? Der hat ja seine Heimat.
Der hat ja seine Heimat, und Heimat ist ja auch so ein Wort, was ja wirklich völlig überstrapaziert, insbesondere auch in Verbindung mit den Apotheken. So, Apotheke ist ein Stück Heimat, habe ich, glaube ich, schon 100-mal gehört von ihm. Aber ich finde, er spielt diese Münsterland-Karte echt viel zu offensichtlich offensiv. Also der ist doch jetzt nicht mehr da der verwurzelt irgendwie. Der ist so weit weg, wie du nur von der Landbevölkerung da sein kannst. Der ist hier irgendwie in Berlin in seiner Villa und ist halt seit 2002 im Deutschen Bundestag. Und das ist ja auch das, was ihm so unsere Leserschaft oft vorwirft, dass er einfach in Anführungszeichen noch nie richtig gearbeitet hat, ne? Also noch nie außerhalb des Bundestags irgendwie Verantwortung übernommen hat.
Ich halte das, was das richtige Arbeiten angeht, ehrlich gesagt für totalen Quatsch. Also alle, die das in der Vergangenheit behauptet haben, die haben wirklich keinen blassen Schimmer, wie die Prozesse so sind im Deutschen Bundestag für einen Abgeordneten. Das muss man mal klar sagen. Also man kann Jens Spahn, und man sollte ihm auch super vieles vorwerfen, das werden wir heute ja auch noch tun, aber eins kann man nicht sagen, dass das nichts mit Arbeit zu tun hat. Soweit die Behauptung einhergeht damit, naja, der hat keine anderen Erfahrungen, keine beruflichen Erfahrungen außerhalb seines Mandats gewonnen, da stimme ich natürlich zu.
Ja, so war es gemeint. Aber du hast natürlich recht,
es ist mega harte Arbeit. Es ist harte Arbeit und es ist halt auch eine Entscheidung. Ja, das zu wollen. Also diesen Karriereweg zu gehen. Und ich glaube, Jens Spahn, der hat halt quasi ja auch fast kurz nach dem Regierungsumzug Bonn-Berlin, hat der einfach sich entschieden, ich will nach Berlin, ich will da Politik machen, ich möchte wer sein. Und deswegen hat aber der Heimat, und deswegen, glaube ich, betont er das so oft, quasi nicht den Rücken gekehrt. Der hat ja da ein Netzwerk aufgebaut, das hat er in den letzten 20 Jahren auch als Abgeordneter dramatisch gepflegt. Das hat man ja auch in der Maskenaffäre und bei vielen anderen Gelegenheiten gesehen und leider erfahren müssen auch, was es da für Abhängigkeiten anscheinend gibt. Und auch das ist ja eine Wahrheit, wenn wir über Heimat reden oder über Klüngel oder sonst irgendwie. Auch das hat er natürlich mitgeschleppt. Und letztlich,
also da einmal Spahn Fiege googeln zusammen oder Spahn Sparkasse, dann habt ihr ungefähr einen Eindruck davon, was der Tom gerade meint, aber ihr kennt die Geschichten ja alle.
Genau, aber das ist so ein bisschen, ne, und wenn man Jens Spahn allerdings trifft, und das ist vielleicht auch gar nicht so unwichtig, also ich hatte auch in früheren Funktionen, die ich so hatte, ob jetzt als Journalist oder später auch, als ich ja auf die andere Seite sozusagen gewechselt bin und da in der Kommunikation war für die Apothekerinnen und Apotheker, da habe ich Spahn ja auch oft erlebt, auch live erlebt. Und ich kann auch und will auch nicht verhehlen, dass man mit Jens Spahn kann man sich wunderbar unterhalten. Man kann auch trefflich mit ihm streiten. Das ist einer, der durchaus den Eindruck vermitteln kann. Er hat eine Position, er gibt sie nicht schnell auf. Und ist halt einfach ein großer Typ, der ist groß gewachsen. Ja,
das ist mir auch extrem in Erinnerung von unserem ersten Treffen. Der ist
ja, wenn du mit dem zu tun hast, merkst du halt einfach auch, okay, der füllt halt auch den Raum, der hat eine Präsenz. Ja,
und das trifft's gut, ja.
Und die hat er, muss man fairerweise sagen, früh gehabt. Also die hat er als Anfang 20-Jähriger im Deutschen Bundestag entwickelt. Und das zeichnet ihn auch aus im Umgang natürlich, ja.
Also er das muss man auch erstmal haben, ne? Also als so ein junger Abgeordneter da so ein Selbstbewusstsein zu haben, das ist natürlich, hat das auch was Körperliches, du hast es angesprochen, die Größe, aber der strahlt halt das auch wirklich aus, also auch so ein Machtbewusstsein. So, und das ist, glaube ich, wenn man dem live begegnet, auch auf jeden Fall auffällig.
Auf jeden Fall.
Wo ich ein bisschen widersprechen würde, ist mit dem, dass man mit dem streiten kann, dass er eine Position hat, die er dann auch vertritt. Ich glaube, das macht er aber sehr strategisch. Das macht er nämlich an bestimmten Punkten, Also der kann auch, glaube ich, gut spielen, eine Position zu vertreten, aber der wechselt sie halt auch, wenn es dann wieder, wenn es anders geht. Also Beispiel, aktuelles Beispiel ist mit der epidemischen Lage. Ne? Also hat er selber gesagt, es spricht jetzt nichts mehr dafür, die aufrechtzuerhalten, wir können die auslaufen lassen. Jetzt hat die Ampel das gemacht, hoch umstritten, wie ich finde, haben wir auch schon drüber gesprochen. Jetzt setzt er sich hin und sagt, ah, ich hätte das nie gemacht. Hm. Also mit der gleichen Überzeugung tritt er dafür ein. Und genauso würde er auch mit einem darüber diskutieren, wenn man jetzt ins Gespräch käme. Aber ich finde, da ist er halt einfach extrem wechselhaft in seiner Haltung.
Ja, das
Haltung.
Mag er sein, aber da ist er halt Politiker. Also das muss man, das ist ein Teil des Jobs. Heißt, er ist ja nicht immer nur eine Position zu haben oder zu, sondern und sie auch zu halten. Ja, das kann sehr wichtig sein, aber die Wahrheit ist natürlich auch, und so begründen die das ja auch dann gerne, dass, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, dass man auch eine Position natürlich hinterfragen muss. Da würden wir jetzt eigentlich sagen, ja, das ist ja auch gut so.
Einspruch. Also ich würde sagen, das ist gut so, absolut korrekt. Die Politik muss sich anpassen, muss auch bereit sein und auch öffentlich deine Position zu räumen. Ja. Aber hier ist ja nichts eingetreten, was nicht vorhersehbar war. Das ist ja genau so gekommen, wie alle Expertinnen und Experten das gesagt haben.
Das habe ich ja nicht gesagt. Ja, nee,
aber ich meine, in dem Punkt, finde ich, kann man es jetzt nicht zugutehalten, sich korrigiert zu haben. Da hätte er einfach das vorher diese Position nicht aufnehmen dürfen. Aber okay, ist ein bisschen kleinteilig.
Das ist vollkommen richtig, dass er das nicht hätte tun können. Ich glaube aber auch, das zeichnet ihn halt aus. Er kalkuliert genau mit dem Bruch. Und das ist eine Wesensart. Da wird er auch leicht unterschätzt, weil eben ganz viele Leute auch am Anfang seiner Karriere immer zu ihm gesagt haben, guck mal, was will denn der Anfang 20-Jährige jetzt im Bundestag? Der hat doch gar keine Ahnung. Der hat gerade mal seine Ausbildung abgeschlossen. Der hat noch gar nicht richtig gearbeitet. Der hat nicht studiert. Der hat keine Promotion. Noch nicht mal eine, die gefaked ist. Der hat ja gar nichts, ja? Ganz viele Leute vom hohen Ross gucken auf so Leute wie Jens Spahn herab und dann kommen die und daran wachsen die. Ja, und wachsen heißt nicht immer, dass das klingt ja so positiv. Wachsen heißt nicht zwingend, dass man da die Fähigkeit entwickelt, einfach über immer nur Qualität zu gewinnen, sondern auch, weil man Netzwerke aufbaut, weil man sich anderer Leute bedient, die gleichen Erfahrungen gemacht haben, weil man, ja, gerade in so Städten wie in Berlin, wenn du vom Dorf kommst, das kennen wir ja auch, ja, da sind die coolen Städter, die ganz tollen Menschen, die das Leben quasi erfunden haben, das Moderne, ja, und dann kommst du vom Land und dann wirst du so erstmal ein bisschen, ja, von oben herab angeguckt, und da, diese Erfahrung hat der, glaube ich, auch gemacht, und da hat er sich einfach durchgesetzt.
Ja, aber das ist auch dann der Jens Spahn, der sich dann aufregt über hier die Hipster in Berlin und dass da in den Cafés und Restaurants nur noch Englisch gesprochen wird und so. Ja. Also das, finde ich, ist so ein Wesensmerkmal, wo er auch so ein, ja, sowas Spalterisches manchmal hat. Ne? Ja, also das ist ja auch, wenn wir über ihn als Gesundheitsminister reden, als du hast es bei anderer Gelegenheit zu mir gesagt, man müsste dann ja auch Sozialpolitiker sein. Und ich finde so dieses wirklich Warme, das strahlt er überhaupt nicht aus.
Nee, das macht er nicht. Aber ich glaube, das ist diese... Ja, ich bin ja nun bei allem Respekt vor der Leistung anderer Leute, gucke ich natürlich auch auf, ne, es gibt aus meiner Sicht keine Gründe, Jens Spahn in der Situation, in der wir uns gerade befinden, zum Beispiel, ob seiner Leistung gerade zu verteidigen. Aber insgesamt, wenn man auf diese Vita guckt, muss man ja auch schauen, warum sagt er sowas wie das, was du eben beschrieben hast. Und das ist der kalkulierte, in dem Fall kleine Tabubruch. Das heißt, ich lasse mich mal aus und beschreibe eine Situation, von der ich annehme, dass ich nicht der Einzige bin, der sich daran stört. So, und das ist natürlich ein Kalkül. Da richtet er sich an eher Konservative, an seine Zielgruppe. Der richtet sich nicht eben an die Hipster, mit denen er auch gar nicht feiern geht, weil er keine Zeit hat, weil er eben schon als Schüler und als Jugendlicher und als junger Erwachsener und später immer weiter lieber in Gremiensitzungen gesessen hat, überlegt hat, wie werde ich hier Vorsitzender, wie werde ich da Vorsitzender, wie komme ich in welches Gremium. So, das ist seine Strategie. Das ist ein absoluter Machtmensch. Und Machtmenschen haben nun mal die Eigenschaft, dass sie kalkuliert Tabubrüche eingehen, um ihre Macht an anderer Stelle zu zementieren. Und das muss man ihm lassen. Es ist nicht immer für ihn gut ausgegangen. Werden wir gleich nochmal im Detail sehen. Aber er kann's.
Er setzt das strategisch absolut gut ein. Da gibt's ja viele Beispiele von, die werden auch in diesen Porträts immer wieder zitiert, ne? Einmal hat er sich mit den Rentnern angelegt. Das war eher etwas CDU-kritisch, der Klientel. Aber da musste er sich auch ein bisschen Aufmerksamkeit noch verschaffen. Die hat er auf jeden Fall gekriegt dadurch. Das spricht wieder für seine eigene Ambitioniertheit. Aber es ist halt immer so dieser Hang zum Populistischen, finde ich. Also es war jetzt, ich habe den Freitag wieder gesehen in der Bundespressekonferenz, wo er diesen Satz gesagt hat mit dem, am Ende des Winters werden alle entweder geimpft, genesen oder gestorben sein. Da weiß er genau, da denkt er einfach in dieser Schlagzeile. Und das hat auch funktioniert. Es wurde auch überall, so ich glaube sogar international in der Presse so abgedruckt. Aber es ist ja einfach Quatsch. Also das stimmt ja einfach nicht. Wir werden nicht am Ende dieses Winters alle geimpft, genesen oder gestorben sein. Das muss er ja auch wissen. Weil wenn jetzt irgendwann das alles so hochläuft, die Intensivbetten einfach übertrieben ausgelastet sind, die Krankenhäuser, die Patienten umziehen müssen, dann werden wir wieder Maßnahmen kriegen. Harte Maßnahmen, wir erleben das diese Woche, da wird es einen Lockdown geben und dann werden natürlich nicht so viele Menschen hoffentlich gestorben sein, wie er das da in diesen drei Worten irgendwie ausmalt. Und da weiß ich halt nicht, warum macht er das? Er weiß das doch eigentlich besser, aber er will dann irgendwie die Leute wachrütteln und wird dann halt so polemisch.
Naja, erstens war er nicht derjenige, der diesen Spruch erfunden hat. Das hat einer der Epidemiologen oder wie auch immer sie heißen, in den Wochen davor schon mal gesagt. Also man muss vielleicht eins deutlich sagen. Natürlich braucht ein Bundesgesundheitsminister auch Schlagzeilen in diesen Zeiten. Ja? Und das ist ja das, was wir alle sagen, ey, mach mal eine Kampagne. Und die Zuspitzung ist natürlich etwas, das man dafür wählen kann. Jens Spahn wählt das halt viel zu oft. Ja, und auch häufig die falschen Zuspitzungen. Das muss man vielleicht sagen. Ja, ich finde die Zuspitzung an sich gar nicht falsch, um die Leute hinterm Ofen vorzulocken, die einfach sagen, ach nö, heute nicht, ich habe keine Lust oder Wetter ist schlecht, ich lasse mich jetzt mal nicht impfen oder ist mir doch egal. Ja, das ist ja auch eine Wahrheit, die dahinter steht. Nur, ganz klar, da bin ich ganz bei dir, Jens Spahn, der ist ein Populist. Und zwar einer der stärksten Populisten in diesem Land. Einer der lautesten und wenn man das mal rechnet, anscheinend auch einer der erfolgreichsten. Warum? Weil natürlich im Zuge dieser Corona-Pandemie wirklich jeder Sender, jedes Format, jede Website, wer auch immer, Jens Spahn sprechen will und sprechen sehen will und sprechen lässt. Ja, und das führt dazu, dass seine Reichweite um ein Vielfaches größer ist seit Monaten als die der Kanzlerin. Oder als die des wahrscheinlich restlichen zusammengenommenen Kabinetts. Ja, das liegt einfach daran, dass wir eine Corona-Pandemie haben und in deren Zentrum eben nicht die Patientinnen und Patienten, wie fälschlicherweise häufig behauptet wird, stehen, sondern Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister. Und das ist natürlich für den eigentlich das größte Happening seiner bisherigen Karriere und gleichzeitig ist es der massivste Absturz, den jemand wie Jens Spahn überhaupt erleben konnte. Ja, inklusive verlorener Bundestagswahl als Gespannsmann von Armin Laschet. Ja, der hat einfach richtig abgelost. Ja, bis hin dazu, dass er auch sein trautes Duett mit der Bild-Zeitung anscheinend jetzt auch noch verliert, weil er Machtverlust erleidet.
Die haben ihn auf jeden Fall jetzt zuletzt deutlich abgestraft. Ja, und es wird jetzt spannend sein, wie er mit dieser neuen Rolle sich zurechtfinden wird, mit dem wirklich dann als absoluter Hinterbänkler im Bundestag. Vielleicht finden sie ja noch irgendeinen Posten für ihn, aber vielleicht kommen wir da ganz zum Schluss nochmal hin, weil wir haben jetzt ja schon so ein bisschen angerissen, die Corona-Pandemie, die war ja für ihn, sagen wir mal, aus politischer Sicht eigentlich eine Riesenchance. Also es ist natürlich eine riesige Katastrophe, aus menschlicher Sicht, ökonomischer Sicht brauchen wir nicht drüber zu reden, aber für einen Politiker, für einen Gesundheitspolitiker im Amt war das ja auch eine Chance. So viel Aufmerksamkeit kriegt man nie in dem Amt normalerweise und auch so viel positive Chance, sich zu beweisen. Würdest du sagen, er hat das unterm Strich gut gemacht, mittel, schlecht? Muss jetzt keine Schulnote geben, aber lass uns mal kurz so einordnen, wie wir da so zu stehen.
Ganz konkret, ich finde das auch gut, dass wir die Gelegenheit haben. Ich glaube, dass Jens Spahn seinen Job sehr schlecht gemacht hat. Und zwar sehr schlecht. Ich würde noch nicht meine Schulnote dafür vergeben wollen. Ich hatte meine Biolehrerin, die hat zu mir gesagt, Bellatz, das war keine 6, das war eine 7. Ja. Der Punkt ist, Jens Spahn hatte alle Möglichkeiten, hat die Fähigkeiten, hatte die Kontakte, und hat es falsch gemacht. Er hat es falsch genutzt. Ja, und zwar, weil er permanent, glaube ich, darüber nachdenkt, was nützt ihm? Was nützt ihm selbst? Das ist sein großes Mantra, glaube ich. Da steht er morgens mit auf und geht spät nachts damit im Bett. Und das hat er über viele Jahre, mittlerweile über anscheinend 25 Jahre, sich erarbeitet, dass er weiß, oh, ich muss an mich denken. Mhm. Und das ist das Problem bei dieser Pandemie. Und das sieht man heute noch in den auch von dir beschriebenen Pressekonferenzen, in der Bundespressekonferenz. Das hat von relativ schnell an seiner Glaubwürdigkeit recht schnell seine Glaubwürdigkeit gelitten. Und das ist natürlich in so einer pandemischen Situation mit das Schlimmste, was passieren kann, wenn die Führungspersönlichkeit nicht mehr glaubwürdig ist. Und nicht mehr glaubwürdig, ja, da gibt es viele Punkte, aber wenn wir mal so ein paar Highlights aus der Pandemie, das fängt an, Aufzugfahren ohne Maske. Ja, dann die Maskenaffäre insgesamt, dass in seinem Ministerium er nichts in den Griff gekriegt hat, dass er die Leistungserbringer zwar mit Aufgaben und auch zum Teil mit den richtigen Aufgaben zwar betraut hat, aber dass er nicht besonders verlässlich war als Geschäftspartner. Gleichzeitig in der Pandemie kommt die Villengeschichte zutage. Da trifft er sich ohne Maske mit irgendwelchen Geschäftsleuten und in Sachsen, jeder bezahlt 9.999 Euro, damit es nicht irgendwie pflichtig wird, das zu veröffentlichen. Ja, und dann infiziert er sich auch noch in dem Umfeld mit Corona. Ganz ehrlich, das sind ja nur einige Beispiele von ganz, ganz, ganz vielen. Ja, einfach Jens Spahn ist, finde ich, die Symbolfigur für die Unfähigkeit dieses Landes, diese Pandemie in den Griff zu kriegen. Und er hat einen großen Anteil daran. Viele haben einen Anteil daran. Aber er trägt wirklich einen großen Anteil, dass wir heute nicht weiter sind, dass wir nicht erfolgreicher gewesen sind bei der Bekämpfung dieser Pandemie. Das ist für mich super eng in Zukunft mit dem Namen und auch historisch wahrnehmbar mit dem Namen Jens Spahn verbunden. Der
ja, man
ist
muss es leider
so
sagen,
gescheitert, ne? Wie wir insgesamt mit dieser Pandemie.
Ja, muss man leider sagen. Also er hat das ja nun wiederholt gesagt, mit so viel verzeihen müssen. Da denke ich jedes Mal, ja, wir wünschten, es wäre nicht so. Ne? Wir müssten nicht sauer auf sie sein, wie er das immer von uns einfordert, sondern es wäre besser gelaufen. Aber du hast die Sachen alle angesprochen oder fast alle. Ne? Also Maskenaffäre, okay, irgendwie, wenn nicht Korruption, dann zumindest irgendwie dieses Gefühl von Klüngel, dieses Gefühl von irgendwie Machenschaften von Filz, wo jetzt nicht nur Spahn, sondern insgesamt in der Union auch. Aber das waren ja auch die politischen Rahmenbedingungen, die das irgendwie ermöglicht haben. Dann hatten wir das mit dem Testen, da ist er vorgeprescht, ist er von der Merkel zurückgepfiffen worden. Dann ist das alles auch so aufgezogen worden, dass es natürlich schlecht gemacht war, GlücksritterInnen Tür und Tor geöffnet hat, Betrug Tür und Tor geöffnet hat. Dann gab es ja noch die Burda-Geschichte, ne, mit seinem, wo Burda gegen ihn geklagt hat wegen seiner Kooperation mit Google. Er hat massenhaft Journalisten verklagt, unsere Redaktion im Übrigen auch, wegen der Berichterstattung über seine Immobiliengeschäfte. Also man kann Jens Spahn nicht für alles verantwortlich machen, was schlecht gelaufen ist in der Pandemie. Das wird, glaube ich, auch zum Teil gemacht. Also wenn die Impfstoffbeschaffung über die EU, das kann man jetzt nicht ihm persönlich ankreiden. Und da finde ich es auch wichtig, dass man das nicht macht, weil man dann irgendwie sich in die defensive Position begibt, dass man ihn was anlastet, wofür er nichts kann. Er hat genug Sachen gemacht, mit denen er zu tun hat. Und er steht erstaunlich oft in der Nähe, wenn irgendwas schief geht.
Genau, ja, ich möchte aber nochmal, Alex, ich muss auf was hinweisen. Jens Spahn ist ja nicht nur ein einfacher Minister, sondern Jens Spahn ist auch Präsidiumsmitglied der CDU Deutschland. Ja, und hat dort eine wesentliche Rolle inne. Er hat sich mehrfach beworben um Spitzenpositionen. Er bekleidet die auch. Er war vorher Staatssekretär im Finanzministerium. Der Mann hat ganz viel Erfahrung. Und diese ganze politische Erfahrung, die hat nicht dazu geführt, dass er einen super Job macht, sondern dass er einen schlechten Job gemacht hat. Und das heißt, dass auch, und er ist im Prinzip jetzt genauso abgestraft worden wie die CDU, CSU insgesamt, weil die Leute erkannt haben, verdammt, die haben nur so getan, als ob sie es könnten. Sie können es gar nicht. Und die Pandemie hat das entlarvt. Diese ganze vermeintliche Zukunftsfähigkeit dieses Standortes Deutschland, den uns Jens Spahn und Konsorten und aber allen voran auch Jens Spahn immer wieder eingeredet hat. Ich sage hier nur stellvertretend Digitalisierung und Gesundheitswesen. Da ist nichts draus geworden. Ja, und der scheitert eben nicht nur an der Pandemie, sondern er scheitert auch in vielen anderen Bereichen, für die er Verantwortung getragen hat. Und da dürfen wir ihn auf keinen Fall rauslassen, sondern da müssen wir ihn beim Wort nehmen und bei der Verantwortung und sagen, pass mal auf, das ist dein Job gewesen. Wie hast du deinen Job gemacht? Und wenn wir, wenn das ein Unternehmen wäre, dann wäre der nicht mehr da. Ganz klar. Dann wäre der schon längst entlassen
und ausgetauscht. Dann wäre das Unternehmen wahrscheinlich auch pleite.
Ja, natürlich. Ja, natürlich wären die pleite.
Aber in einem Punkt möchte ich vielleicht ein bisschen widersprechen. Also Digitalisierung des Gesundheitswesens war ja so sein Steckenpferd, mit dem er angetreten ist. Da hat er auch die ersten 2 Jahre seiner Amtszeit vor der Pandemie ja nun wirklich viel angestoßen, viele Gesetze gemacht. Da war auch in der Koordinierung nicht alles glücklich, in der Abstimmung sowohl mit seiner Fraktion als auch mit den LeistungserbringerInnen und der Branche insgesamt. Aber da hat er zumindest, kann man, glaube ich, unterm Strich sagen, insgesamt gut, dass da was gemacht
total
wurde. Und man kann auch, glaube ich, sagen, wir wären besser durch diese Pandemie gekommen, wenn unsere gesamte Verwaltung und unser Gesundheitswesen schon weiter wäre in Digitalisierung. Und ich mache mal eine These, wenn der Spahn 2013 schon Gesundheitsminister geworden wäre, wo es noch der Gröhe wurde, dann wären wir zumindest, was die Digitalisierung angeht, besser durch diese Pandemie gekommen. Nicht in anderen Punkten, bin ich völlig bei dir, der hat viele Fehler gemacht, aber ich glaube, das kann man ihm eigentlich nicht anlasten, dass er da Schuld dran trägt, dass wir so schlecht sind in der Digitalisierung.
Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist reine Spekulation. Jens Spahn hat tatsächlich, und da gebe ich dir recht, in der ersten Phase dieses Kabinetts, als er Gesundheitsminister war, gut gearbeitet. Das war aber auch ziemlich einfach. Die Sozialkassen sind rappelvoll, ja, Steuern ohne Ende vor der Pandemie. Du konntest nichts falsch machen. Insbesondere nach dem, sagen wir mal, netten Herrn Gröhe hatte Jens Spahn einfaches Spiel, die Baustellen, die Gröhe noch nicht mal aufgemacht hat, nämlich zu eröffnen und zu sagen, ich packe an. Und da muss man wirklich sagen, er hat eine hohe Fachkompetenz im Bereich der Gesundheitspolitik. Unbenommen. Es ist mit Sicherheit der kompetenteste Gesundheitspolitiker, abgesehen von dem Karl Lauterbach und einigen wenigen anderen. Aber in der Tiefe und mit der Erfahrung, die er hat, da kann ihm keiner in der kompletten Union das Wasser reichen. So, und deswegen war er der richtige Mann für diese Funktion. Und ich sage auch, er hat ja auch am Anfang der Pandemie, hatte man den Eindruck, okay, Gott sei Dank ist Jens Spahn da, weil der wird daran wachsen und der wird das in den Griff bekommen, weil er so fachkompetent ist. Das, was ihm im Weg steht, ist er selbst. Und das kann man über viele Jahre nachvollziehen. Und wenn man seine Skandale und all die Machenschaften sich anschaut und ganz ehrlich, die vielen, ich vermute auch, sagen wir es offen, Leichen in seinem Keller, ja, die vielleicht nochmal irgendwann ruchbar oder sichtbar werden. Aber ja, ich glaube, Jens Spahn steht sich selber im Weg. Und das hat in dieser Pandemie dazu geführt, dass es uns in dieser Pandemie, glaube ich, schlechter ergangen ist, als nötig gewesen wäre. Da trägt er einen riesigen Anteil dran. Der ist nicht zu gering einzuschätzen.
Naja, seine Leichen im Keller, das Witzigste, wir haben jetzt schon so viele hier irgendwie mal kurz angerissen und wir haben ja noch nicht mal alle genannt. Ne? Das ist ja wirklich, und das sind ja gar nicht Sachen, wo man jetzt irgendwie sagen würde, Leichen im Keller im Sinne von strafrechtlich relevant. Das weiß ich nicht. Würde ich auch nicht behaupten, weil kannst ja keinem vorwerfen, irgendwie korrupt sein, sonst wie, wenn du dafür keinen Beweis hast, er wäre dann korrupt, wenn er nach gegen 332 StGB verstoßen hat und verurteilt würde. Also, wissen wir nicht. Aber was wir sehen, sind so Geschichten
wie mit diesem. Kann ja auch nicht bestraft werden, ne, Alex?
Du hast halt diese Sachen mit diesem Textbutler, wo er dran beteiligt war, ne? Und dieses Dinner hast du gerade angesprochen. Da machen die ein Abendessen, um genau 1 Euro unter dieser Grenze zu bleiben, wo es meldepflichtig ist. Natürlich kann er das machen, aber er muss ja irgendwie auch wissen, was für einen Eindruck das hinterlässt. Und da ist er, glaube ich, Medienprofi genug zu wissen, dass so eine Geschichte, die wird irgendwann einfach verdrängt wieder. Die fließt einmal so durch, da regen sich einmal alle drüber auf und dann ist es auch wieder vorbei. Was er, glaube ich, unterschätzt, ist, dass sich aus diesen ganzen einzelnen Geschichten wie so ein Mosaik einfach ein Bild von ihm ergibt und dass die Leute einfach denken, okay, das ist niemand, den ich in höchster politischer Verantwortung haben will. Das ist keiner, dem ich die Kanzlerschaft zutrauen würde. Das ist keine durch und durch integrer Politiker, den will ich eigentlich nicht als Führungsfigur im Land haben, den will ich eigentlich nicht mal als Nachbarn haben.
Naja, aber er ist ja eine Führungsfigur seit vielen Monaten oder Jahren ist er eine der Top-Führungsfunktionen. Und eins will ich dir nochmal sagen, da ergibt sich gar kein Mosaik draus. Das hätte sich schon seit Jahren ergeben müssen. Es hat ja nicht dazu geführt, dass er nicht Gesundheitsminister geworden ist, dass er nicht im Präsidium der CDU ist. Ganz im Gegenteil. Der Mann ist immer weiter nach oben gekommen. Und ich sage dir, weil in der CDU und in der CSU ganz wichtig ist, dass eine Hand die andere wäscht.
Er ist nicht CDU-Vorsitzender geworden, er ist nicht Kanzlerkandidat geworden, er wird auch jetzt wahrscheinlich keinen großen Posten mehr bekleiden. Und ich glaube, die Bevölkerung, ne, das Gefühl, was du hast, wenn du an Jens Spahn denkst. Ich weiß nicht, ob das so jemand ist, dem wirklich jede und jeder so zu 100% vertrauen würde. Wie es jetzt zum Beispiel ein Gefühl ist, was viele Leute gegenüber der jetzt scheidenden Kanzlerin Merkel haben.
Also, Jens Spahn hat die Pandemie genutzt, um selber noch wahrnehmbarer zu werden, als Macher sich inszeniert, gerade am Anfang. Das hat er ja grundsätzlich gerne getan. Und das war am Anfang auch relativ erfolgreich, weil wenn wir jetzt mal auf die Anfänge dieser Pandemie schauen, ja, da haben wir alle recht bereitwillig, sind wir in den Lockdown gegangen, wir haben Klopapier gekauft ohne Ende, Nudeln und sonst irgendwas und haben das alles zur Kenntnis genommen und dann ist auch nicht viel passiert. Es ist ja immer schlimmer geworden. Aber was eben auch passiert ist, dass im Zuge dieser Pandemie ein Jens Spahn sich die Zeit genommen hat, nicht nur für solche Abendessen, während er die Zeit lieber dazu gebraucht hätte, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen und um Leute zum Beispiel dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Nein, er hat diese Zeit genutzt, um schön Geschäfte am Rand zu machen. Ob jetzt nun Geschäfte in eigener Sache, in die eigene Tasche oder Geschäfte für seine Partei, für seinen Wahlkampf oder für den Wahlkampf von Laschet, ist mir vollkommen egal. Aber dafür stehen 9.999 Euro. Erstens. Zweitens, dass dieser Mann wirklich die Chuzpe hat, eine mehr als 4 Millionen Euro teure Villa zu kaufen. In einer Zeit, wo Menschen mit Homeschooling befasst sind, wo sie Angst haben, ihren Job zu verlieren, wo Millionen in Kurzarbeit sind. Ja, und der hat nichts Besseres zu tun, als diese 4 Millionen Villa endlich zu kaufen, auf die er sein Auge geworfen hat. Das ist irgendwie schön preiswert mit seiner Heimat-Sparkasse im Münsterland zu finanzieren. Ganz ehrlich, das zeigt, dass er es eigentlich nicht kann und er gehört nicht in höchste Positionen. Er gehört auch nicht als Gesundheitsminister darin, wenn er sich die Zeit nimmt, eben nicht dann seinen Job zu machen, sondern eben für sich selbst da zu sein. Und genauso.
Ich weiß gar nicht, ob man sich über die Villa an sich so aufregen muss. Da würde ich sagen, okay, das sagt vielleicht was über ihn aus. Schlimmer finde ich dann diese jeweils Beteiligten bei den anderen Immobiliengeschäften. Das wirft halt wieder das Licht auf ihn, was ich gerade probiert habe, so ein bisschen zu skizzieren. Was ich dann problematisch finde, wenn er dann anfängt, die Berichterstattung darüber zu behindern. Anekdotisch berichtet, dass seine Anwälte aus einem Gerichtsverfahren bei ihm angerufen haben, nachdem die Richter also einen deutlichen Hinweis gegeben haben sollen, dass der Minister das Verfahren verliert und dann hält man Rücksprache mit dem Mandanten und dann sagt er halt durchs Telefon, ja, dann zieh mal die Klage zurück. Alles normaler Prozess, aber in einer Pandemie. Du hast es richtig gesagt, wo ein Gesundheitsminister eigentlich andere Aufgaben hat, als irgendwelchen Grundbuchämtern hinterher zu klagen oder Journalisten, sich in so einen kleinen Klein zu begeben und alles genau wie wir es jetzt hier herausgearbeitet haben, ne? Es geht um Jens Spahn. Und das ist halt falsch in der Pandemie als Gesundheitsminister. Da muss es um.
Ja, und mich interessiert, ich bin da anderer Auffassung. Also ich finde es schon bemerkenswert, jetzt mal, dass das relativ geschmacklos ist mit der 4-Millionen-Villa dahingestellt. Es geht auch nicht ihm darum, ihm irgendwas zu neiden. Gar nicht, ganz im Gegenteil. Nee, es ist alles cool, wer einen guten Job macht, soll gutes Geld verdienen, habe ich schon immer gedacht. Ja. Nur eins ist wesentlich, Alex. Wir wissen alle nicht, wie kommt es eigentlich dazu, dass jemand wie Jens Spahn sagt, ach, ich kaufe da eine Wohnung für ein paar hunderttausend und da für 1 Million und da kaufe ich noch für mehr als 4 Millionen mir eine Villa und. Was liegt dem eigentlich zugrunde? Ja, und da sage ich dir, das ist ein Verhalten, das ist genauso diese Freihändigkeit und Freizügigkeit, die er an den Tag gelegt hat bei der Auftragsvergabe. Es mag sein, wir haben ja schon mal darüber diskutiert, ja, es geht nicht darum, ob er direkt zum Beispiel an Maskengeschäften profitiert hat, so wie sein früherer gesundheitspolitischer Kollege, der Herr Nüßlein von der CSU und andere, sondern um die Frage, wem hat Jens Spahn durch sein Verhalten es ermöglicht, diese Profite zu machen. und korruptes Verhalten an den Tag zu legen. Das ist für mich relevant. Und diese Antwort ist bis heute nicht gegeben. Ich finde, auch die Frage wurde zu selten gestellt, womöglich mit Rücksicht auf die Pandemie oder was auch immer. Aber ganz klar, wer bei Olaf Scholz mit Cum-Ex immer noch hinterher ist, der muss den Milliarden hinterhergehen, die Jens Spahn hier freihändig vergeben hat und sein Ministerium, und schauen, wieso sind es eigentlich alles nur CDU und CSU-Abgeordnete gewesen, die anscheinend profitiert haben. Ja, das ist eine entscheidende Frage. Warum, du hast den Namen Fiege genannt, wieso werden da hunderte Millionen freihändig an einen Logistikdienstleister vergeben aus der Heimat von Jens Spahn, ja, und die Leute an der Spitze, dass die Unternehmer sitzen im Wirtschaftsrat der CDU im Präsidium oder sind in der Jungen Union gemeinsam mit Jens Spahn aktiv gewesen und. Es nervt, dass das nicht aufgearbeitet wird, und Jens Spahn hat genau diese Phase dazu genutzt, glaube ich, weil er genau wusste, die Leute haben keine Zeit. Wir sind alle mit der Pandemie befasst. Solche Dinge fallen nicht auf. Und nochmal, ich sage nicht, Jens Spahn an sich ist korrupt, aber durch sein Verhalten hat er Korruption ermöglicht. Und dem muss nachgegangen werden, auch nach diesem Regierungswechsel. Das ist wichtig, damit das nicht mehr passiert in diesem Land.
Naja, Vorteile im Sinne von politischen Gefallen, die man sich gewährt und gegenseitig schuldet, das ist ja auch wirklich schwer messbar dann, ne? Also das ist ja dann kein korruptives Verhalten.
Das sind nicht politische Gefallen. Hier geht es um
Geld. Ja, ich meine jetzt Parteifreunden gegenüber Zugang zu geben. Sowas meinte ich, ne? Weil du hast ja zu Recht gesagt, es gibt ja jetzt keinen Hinweis darauf, dass er selbst irgendwie an diesen Maskengeschäften Geld verdient hätte. Glaube ich, den Vorwurf erhebt keiner. Aber ne, allein dieses Kontakte vermitteln aus dem Job heraus ist ja nun
Frag mich doch mal, ob ich es mir vorstellen könnte. Frag mich doch mal,
kannst du dir eigentlich vorstellen?
Ja. Ob ich mir vorstellen
aber könnte, auf, dass Jens Spahn
irgendwo die Hand aufhält? Ja, kann ich. Kann ich mir vorstellen. Und ich kann dir auch sagen, warum. Jemand, der so trickst mit den 9.999 Euro, das ist für mich die Übersetzung von Hand aufhalten. Das ist die Übersetzung. Da geht es darum, Dinge zu verschweigen, Dinge nicht öffentlich zu machen. Jemand, der als Minister tatsächlich willens in der Lage ist, deutsche Journalisten und Redaktionen so massiv anzugehen, wie es Jens Spahn getan hat, weil er gesagt hat, weil er alles zur Privatsache erklären wollte, was am Ende doch politisch war, gerade in seiner Position, gerade in dieser Zeit. Da wird für mich deutlich, dass man auf den ganz genau schauen muss. Und da ist nicht genau genug drauf geschaut worden. Weißt du, ich kann nicht verstehen, warum der Jens Spahn anstatt beim Triell dem lieben Armin Laschet das Händchen zu halten vorher und nachher und damit irgendwelche Lieder mit Uschi Glas zu singen, da sitzt er mit der Chefredaktion der Bild-Zeitung im Springerhaus. Ja, mit seinem Dudesfreund Reichelt. Das sind doch, da gucke ich drauf und denke mir so, genau, da sitzen die Richtigen zusammen. Das sind die passen zusammen. Das ist das Establishment von Leuten, das dieses Land führen will, auf seine ganz eigene Art, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Und deswegen anderen Journalistinnen und Journalisten auf die Finger kloppen. Da sage ich, das sind Leute, die gehören nirgendwo in eine Funktion. Weder eine Parteispitze, noch in ein Ministerium und schon gar nicht als Bundeskanzler oder sonst irgendwie. Will ich nicht. Brauche ich nicht und braucht auch sonst kein anderer. Noch nicht mal die CDU-Leute brauchen den.
Brauchen denn die ApothekerInnen? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wie eigentlich das Verhältnis von den ApothekerInnen zu Jens Spahn ist. Also der war ja lange Zeit wirklich so der Posterboy, der hatte einen extremen Fanclub. Bei unseren Wahlumfragen war der immer irgendwie als Gesundheitsminister gewünscht. Auch die CDU hatte ja, nachdem die FDP nach ihrer Regierungsbeteiligung so abgeschmiert war, einen hohen Zulauf. Das hat sich alles komplett gedreht. Die ApothekerInnen sind wirklich ernüchtert, muss man sagen. Für mich war so ein Schlüsselmoment 2019 beim DAT, wo es ja hier noch ums RX-Versandverbot ging, wo er die wirklich wie Schuljungen und Schulmädchen hat dastehen lassen und uns so richtig ausgeschimpft hat. Also der kann ja auch so richtig unangenehm sein, einfach weil er halt rhetorisch fit ist und dann einfach die komplette DAT da an die Wand genagelt hat mit seiner Rede. Und ich glaube, in diesem Jahr war es auch nicht,
schwer.
Viel besser als ums
ist nicht schwer. Das ist doch nicht schwer.
Ja.
Ganz ehrlich, wenn da halt nun mal Lemminge sitzen am Ende, und damit meine ich keinen von denen persönlich, ja, das sind alles hochambitionierte Apothekerinnen und Apotheker, die machen alle einen tollen Job. Aber ich sage nur, wenn du Jens Spahn als Gegner hast, auch ob als Abda oder als sonst irgendwer, da musst du dich schon anstrengen. Ja, und eben auf der
Frage gut vorbereitet sein, ne? und wissen, was kommt.
Genau. Halt. Ja, aber ja. Eins muss ich muss doch auch wissen, was ich will. Und ich finde, Jens Spahn hat auch bei diesen Gelegenheiten gezeigt, wie er wirklich ist. Ja, das ist so wie ein bisschen Jekyll Hyde. Ja, der Mann hat halt zwei Gesichter und wahrscheinlich noch viel mehr und hat er je nachdem, was er gerade brauchte, gezückt. Das ist ein großes Talent. Das mag von mir jetzt auch ein kommunikatives, ein politisches und rhetorisches Talent sein. Aber es ist halt auch gefährlich. Ja, weil genau das nämlich Populisten am besten können. Genau das.
Ja, weil genau einsetzen. Das eben auch kein Vertrauen schafft, ne? Also, wenn du immer mal so und mal so bist.
Nein.
Und deine Gesichter zeigst und wechselst, je nach Lust und Laune und gerade politischer Opportunität. Und das hat sich ja nun jetzt durch die Pandemie auch so gezogen. Also, man muss ja sagen, viele Sachen, die gut gelaufen sind, unter der Obhut von Jens Spahn, sind deswegen gut gelaufen, weil sich einfach die LeistungserbringerInnen an der Basis ein Bein ausgerissen haben. Damit meine ich nicht nur die Apotheker, aber auf jeden Fall auch mit. Und selbst da hat er ja nun durch sein Hü und Hott für viel Wirbel und für viel Ärger gesorgt. Auch also sei es bei der Vergütung, die dann nachträglich geändert wurde, sei es bei der Kurzfristigkeit, in der manche Maßnahmen eingeführt oder umgesetzt wurden. Und deswegen, natürlich haben die Apotheken daran auch mit verdient, ohne Frage.
Das ist doch totaler Quatsch.
Nee, die haben doch nicht total
verdient oder durch Jens
Spahn. Nein, die haben nicht durch Jens Spahn verdient, aber die haben natürlich dadurch, dass sie da einbezogen wurden in die Bewältigung dieser Pandemie, natürlich auch wirtschaftlich davon profitiert, immer mit dem Zusatz mit extrem immensem Aufwand.
Ja, also, ich halte das kann man also ja so sagen, das ist ja auch nicht verwerflich. Ich halte diese Betrachtung ehrlich gesagt für Quatsch. Ich kann auch erklären, warum. Erstens Jens Spahn und seine Rolle in Bezug auf Apothekerinnen und Apotheker. Ja, Jens Spahn hat natürlich als konservativer Politiker zunächst mal bei Apothekerinnen und Apothekern oder bei einer Mehrheit ein relativ leichtes Spiel. Damit fängt es an. Es gibt da eine grundsätzlich größere Nähe zu CDU und FDP als zu dem Rest. Das ist einfach so. Ja, und da hast du als konservativer Politiker leichtes Spiel. Und er musste ja auch nicht viel machen. Er musste keine Spargesetz machen wie vor 20 Jahren Ulla Schmidt, jedes halbe Jahr, weil die Kassen leer waren infolge der Finanzkrise, sondern er hatte ja die Chance, da aus dem Vollen zu schöpfen. So, aber was hat er denn gemacht am Beispiel Gematik? Ja, er hat gesagt, oh, das mache ich jetzt alles besser und schneller und so. Und dann hat er seinen Kumpel Like Deacon, mit dem er Immobiliengeschäfte gemacht hat, da eingesetzt. Ja, und ist das E-Rezept fertig? Ist es gestartet? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, und der ist jetzt auch 4 Jahre Gesundheitsminister gewesen. Die CDU hatte es auch 4 Jahre vorher. Ja, und natürlich ist er dafür nicht verantwortlich. Aber wenn wir mal fragen, was haben Apothekerinnen und Apotheker denn von ihm gehabt? Das verkürze ich doch nicht, um bei diesem massiven Mehraufwand, bei den Investitionen, die Apothekerinnen und Apotheker tätigen mussten in den letzten Monaten, bei der Rolle, die sie übernommen haben, dass sie offen gehalten haben und offen bleiben mussten, während alle anderen dicht gemacht haben. Ja, da sage ich doch nicht, okay, jetzt haben die 20.000 Euro Bruttoertrag mehr im Jahr. Da sind das aber die großen Profiteure, sind sie doch nicht. Die großen
Profiteure sind die Nüsslein, dass ich das gesagt hätte, dass die Apotheker jetzt hier die Profiteure wären. Also bei aller Liebe.
Sie hätten wirtschaftlich profitiert. Von Jens Spahn.
Sie waren beteiligt bei der Bewältigung der Pandemie, habe ich gesagt. Und das ist auch richtig. Und da natürlich haben Sie an diesem Geschäft auch partizipiert, aber mit dem Aufwand. Also ich habe nicht gesagt, dass sich das gelohnt hat. Unterschied.
Ich glaube, dass einige in der CDU, CSU und ihrem Umfeld deutlich mehr profitiert haben als Apothekerinnen und Apotheker oder auch als Angestellte in den Apotheken oder als die Menschen in den Kliniken. Ja, weil Jens Spahn diese Pandemie so schlecht bewältigt hat und die Regierung mit ihm, ist es so, dass viele die Zeche dafür zahlen müssen, insbesondere in den Kliniken, in den Arztpraxen, auch in den Apotheken. Ja, und wir sind noch weit entfernt von, ich will ja auch gar nicht nach hinten gucken und sagen, oh, es war alles gut, wie es in der Vergangenheit war, aber wir sind noch weit davon entfernt, dass wir irgendwie in einen Zustand kommen, wo wir uns alle wohl und sicher fühlen und sagen, danke, liebe Politik, ihr habt uns gut durch diese Krise manövriert. Da haben wir doch alle das Gefühl, das ist nicht so. Und Jens Spahn ganz vorneweg, das ist derjenige, ich bin kein Apotheker, ich bin nur im Herzen Apotheker, ja. Aber Jens Spahn, dem vertraue ich da nicht. Und das hat was auch damit zu tun, 2007, Celesio, Doc Morris, Liberalisierung, was auch immer, seine Geschäfte mit Max Müller, früher bei Doc Morris und. Da glaube ich einfach, dass Jens Spahn keiner ist, dem du vertrauen kannst, auch nicht vertrauen konntest Und auch in Zukunft kann man dem nicht vertrauen. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir den in Zukunft irgendwo, so wie Fritze Merz nach seiner Demission vor vielen Jahren, der dann zuerst mal zu BlackRock gegangen ist und richtig Asche gemacht hat und so, das wird Jens Spahn wahrscheinlich auch tun. Und dann verkauft er irgendwann so alle seine Immobilien und dann irgendwie, dann weiß ich nicht, sitzt er auf einer Yacht in Monaco oder Monte Carlo, keine Ahnung. Ja, da sehe ich den, aber den sehe ich nicht mehr als geradlinigen, zuverlässigen Politiker Anfang 40, der dieses Land weiter und voranbringt. Ich glaube, da wissen wir jetzt alle, das haben wir gelernt, Jens Spahn ist dafür der Falsche.
So, jetzt haben wir ja bald einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin, wir wissen es ja noch nicht. Was glaubst du denn, was der oder die besser machen wird als Jens Spahn?
Ja, kann man viel besser machen. Also man kann erstens näher ran sein an den Menschen, auch an den Leistungserbringern und das Wissen besser einsetzen. Und man kann schneller die richtigen Entscheidungen treffen. Und insbesondere sollte man es vermeiden, dass es so wirkt, als ob man nur mit solchen Leuten gerne Geschäfte macht und zusammenarbeitet, mit denen man schon vorher irgendwie verbunden war. Sondern man sollte sich gerade in einem Ressort wie dem Gesundheitsministerium, aber das wäre auch in jedem anderen Sozialressort so, da darf man sich nicht selbst in den Vordergrund spielen und seine eigenen Interessen und Ziele, sondern da, ganz ehrlich, da muss man halt mehr dienen. Und deswegen jeder und jede, die da jetzt kommt, wenn die auch nur das Signal sendet, ich bin für euch da, für dieses System, für Patientinnen, Patienten, für Versicherte, für die Menschen in Deutschland, dann ist das 1000-mal besser als das, was Jens Spahn ausstrahlt und in den letzten 4 Jahren gemacht hat.
Wunderbar. Dann werden wir natürlich den Nachfolger, die Nachfolgerin hier auch im Blick behalten für euch. Vielleicht machen wir auch eine eigene Folge mal zu. Ich glaube, über Jens Spahn haben wir jetzt erstmal alles gesagt, oder Tom?
Ja, das haben wir.
Okay.
Das war nun mal so zum Wissen der Podcast für Pharma und Apotheke. Uns gibt's immer donnerstags, überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts.
Und den Podcast gibt es wie immer auch bei YouTube. Da könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und uns Kommentare dalassen und liked uns überall.
Genau, und lasst uns eine Bewertung da. Das verbessert unsere Sichtbarkeit in Portalen. Also schnell 5 Sterne geben und was Nettes schreiben. Damit helft ihr uns am besten.
Wie immer zum Schluss noch, bei Instagram haben wir einen sehr regen Austausch mit der Community. Nur mal so zum Wissen. Freuen wir uns darüber, wenn ihr uns da schreibt.
Ja. Genau, und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Vielen Dank und ciao, Jens Spahn.
Ja, heute waren wir aber richtig gut, oder?
Ja, viel besser als letzte Woche.